Drug-Checking ist eigentlich eine Form der Schadensminimierung, das heißt eigentlich ein akzeptierendes, also fällt in den Bereich der akzeptierenden Drogenarbeit, das heißt sozusagen Menschen nicht grundsätzlich davon abzubringen zu konsumieren, sondern dafür zu sorgen, dass sie sicher konsumieren und dass sie so konsumieren, dass sie sich nicht wegen Verunreinigungen oder wegen schlechten Konsumbedingungen sozusagen selber irgendwie umbringen oder in eine schlechte gesundheitliche Situation bringen. Und Drug-Checking wird schon seit Anfang der 1990er Jahre ganz intensiv diskutiert, auch in der Bundesrepublik Deutschland. In der Schweiz ist Drug-Checking schon lange auch eine gängige legale Form. In Österreich meines Wissens inzwischen auch. Und im Grunde geht es darum, sich anzuschauen, Menschen konsumieren Drogen, auch Partydrogen, aber auch Cannabis, bisher noch sozusagen nicht legal. Es passiert einfach. Die Zahlen, die uns auch der sächsische Suchtbericht jedes Jahr vorlegt, weisen keinen Abwärtstrend ab. Da kann die Kriminalisierung und Repression noch so hoch sein. Es wird konsumiert. Drug-Checking setzt dort an und sagt, wir müssen zumindest dafür sorgen, dass die Substanzen, die die Menschen quasi zu sich nehmen, nicht massiv verunreinigt sind. Und wenn man mit so Drogenprojekten spricht, auch in Sachsen, ich habe hier vor allem Bezug zu den Drug-Scouts in Leipzig, die, glaube ich, auch einzigartig sind mit ihrem akzeptierenden Stoffkundeansatz, dann erzählen die einem seit vielen Jahren über verunreinigte, also massiv verunreinigte, lebensgefährliche Stoffe, die im Cannabis sind, so weiß ich nicht, so synthetische Cannabinoide sind da verstärkt jetzt auch festgestellt worden oder auch in den gängigen Partydrogen, Ecstasy, Kokain, Crystal und so weiter. Und der Konsum von stark verunreinigten Substanzen kann eben dazu führen, dass Menschen, weiß ich nicht, kollabieren oder im schlimmsten Fall sterben. Und dieses Drug-Checking-Modell könnte eben dazu beitragen, dass Menschen sich zumindest bewusst werden, dass sie vielleicht irgendwas, was stark verunreinigt ist, nicht zu sich nehmen. Und Drogenberatungsstellen, die das vertreten, das Modell oder eine Pro-Haltung dazu vertreten, sagen natürlich auch, damit kommen sie auch in die Lage, mit Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen und mit denen vielleicht auch zu überlegen, ob Konsum jetzt für immer das richtige Modell ist. Es ist also sozusagen auch ein Andockpunkt, diese Drug-Checking-Stände, die es auf Partys geben könnte, wenn die Rechtslage in Deutschland eben nicht so wäre, wie sie wäre und das eigentlich verbieten würde.
Mhm. Es gibt, so hast du dich geäußert, in Thüringen ein Modellprojekt. Das ist ja dann immer so die Hintertür, mit der man sowas einfach erst einmal jenseits der reinen Phrasendrescherei, die da ja irgendwie immer sofort startet, sobald man sowas ins Gespräch bringt, laufen kann. Was haben die dort für Erfahrungen mit diesem Modellprojekt?
Genau, ich hab ja gesagt, dass seit den 90ern in Deutschland darüber diskutiert wird, auch alle möglichen rechtlichen Schlupflöcher gesucht wurden, um Drug-Checking zu ermöglichen. Also das heißt, dass, weiß ich nicht, fachkundiges Personal, Labor, Laboranten, Apothekerinnen, also medizinische oder chemisch ausgebildete Menschen sich wirklich auch dorthin stellen, wo Menschen Drogen konsumieren. Das sind oft Partys, Diskotheken, Clubs und so weiter. Das existiert eigentlich in Deutschland nicht. Es darf nicht existieren und Thüringen hat also auch sehr zu meiner positiven Überraschung im Sommer ein Modellprojekt auf den Weg gebracht, was die rechtlichen Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes so ein bisschen umgeht. Im Betäubungsmittelgesetz steht, dass der Verkehr mit illegalisierten Substanzen sozusagen unter Erlaubnisvorbehalt steht, dass Menschen eigentlich nicht damit hantieren dürfen, dass zum Beispiel Sozialarbeiterinnen nicht bei ihren Klienten die Drogen sozusagen entnehmen können und zum Labor gehen dürfen, weil dann würden sie sich strafbar machen. Und in Thüringen haben die sich überlegt, auch mit Hilfe von kleinen Unternehmen, die im Bereich der chemischen Analyse irgendwie unterwegs sind, man kann doch sozusagen in den Kontexten, wo Leute konsumieren, die Konsumentinnen selber dazu bringen, kleine Proben von ihren Substanzen, von ihrem Drogendings da zu entnehmen, das selbst irgendwie in Reagenzgläser zu tun und die Substanzen oder die Inhaltsstoffe aufzuspalten und dann sozusagen selbst mit Hilfe von dann Fachpersonal, was daneben steht, sozusagen selbst die Analyse quasi vorzunehmen. Ne? Das ist, damit machen sich Hilfspersonen, die Ahnung haben, also Fachpersonal macht sich nicht strafbar. Die Konsumentinnen werden selbst sozusagen zu Laboranten. Und so kann das funktionieren. Und in Thüringen funktioniert das jetzt seit diesen wenigen Monaten so. Und es gibt da auch aus meiner Sicht noch keine rechtlichen Interventionen gegen diese Variante der Umgehung quasi der Restriktionen. Und es ist tatsächlich jetzt, also es gibt einzelne Zahlen, die nachweisen, dass zum Beispiel in Ecstasy-Proben doch massive erhöhte Dosierungen festgestellt wurden. Und es sind da auch in dem Kontext Umfragen gemacht worden, in denen Konsumentinnen und Konsumenten auch sagen, dass wenn sie erfahren und wissen, dass sie verunreinigtes oder zu hochdosiertes Zeug sozusagen in der Hand haben, sich doch eher dagegen entscheiden würden oder vernünftiger für sich selbst dosieren würden. Insofern ist die Wirkung in Ansätzen schon erklärbar. Und natürlich, wenn die Bundesregierung, und das deutet sich nicht an, nicht zu dem auf den Trichter kommt, so ein Modell der Schadensminimierung also komplett zu legalisieren für die Bundesrepublik, muss man halt auf solche Hilfskonstruktionen zurückgreifen. Und das wäre natürlich auch für Sachsen ein Thema, denke ich.
Mhm. Nun hast du dir sozusagen für deine parlamentarische Tätigkeit ein Bundesland rausgesucht, was da nie das Nächste ist, an das man denken würde, wenn man über solche Geschichten nachdenkt. Gerade die von dir erwähnten Truckscouts haben ja auch seit vielen Jahren das Problem, dass ihnen eigentlich auch immer wieder ein eisiger Wind entgegenweht, immer wieder neu zu diskutieren ist, ob es da irgendwie Förderwege gibt, um solche aus meiner Sicht sehr verdienstvolle Arbeit, gerade mit jungen Menschen, da einfach kontinuierlich zelebrieren zu können. Was erwartest du, wird jetzt hier in Sachsen passieren, auf deine Intervention hin?
Naja, man kann ja tatsächlich auch mit kleinen Anfragen so ein bisschen Politik machen. Ich habe erstmal sozusagen in der ersten kleinen Anfrage, nachdem Thüringen im Sommer da um die Ecke gekommen ist, gefragt, was Sachsen denn da so drüber denkt. Da kam irgendwie so eine relativ schmallippige Antwort, dass man das erst beobachten müsse, dass es hier keine Priorität hat und dass ja im Bundestag Anträge zu dem Thema bisher auch abgelehnt wurden. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, weil ich mir, also es gab im letzten Jahr, glaube ich, oder vor 2 Jahren eine Anhörung tatsächlich im Bundestag zu dem Thema und da haben 13 von 17 Fachverbänden, also sei es die EZ-Hilfe, sei es so einschlägige drogenpolitische Zusammenhänge, aber auch der Städte- und Gemeindetag sich sehr positiv dazu geäußert, dass man solche Modelle doch oder solche Möglichkeiten fördern muss, also rein aus Überlebensgründen und aus, weiß ich nicht, Gesundheitsförderungsgründen kann man ja vielleicht auch sagen. Und zumindest befürworten würden, dass es Modellprojekte gibt, die man dann auch evaluieren kann und zu einem Schluss kommen kann, ohne sozusagen immer vorher zu sagen, das ist doch aber, damit animieren wir die Leute doch zum Drogenkonsumieren und so weiter. Und ich, also die Position sozusagen hat in der zweiten Antwort auf eine kleine Anfrage schon dazu geführt, dass zumindest am Ende der Anfrage stand, wir werden das mal sozusagen in die Fachdiskussionen in den zuständigen Gremien hier in Sachsen mitnehmen. So, ne? Also das ist jetzt sozusagen was am Ende steht. Und wir reden ja sonst oft über Polizei und über Migrations- oder Asylpolitik. Und zumindest sehe ich in Sachsen dadurch, dass das Sozialministerium und die Drogenpolitik nicht unter Ägide der CDU zuvörderst betrieben werden, vielleicht kleine Möglichkeiten hier, vielleicht kleine Schritte zu gehen, vielleicht auch mit einem lokalen Modellprojekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Stadt Leipzig da so liberal und offen wäre, da vielleicht auch sich mit an die Seite zum Beispiel der Drug Scouts zu stellen, dass man vielleicht doch was erreichen kann. Und mir ist aber trotzdem sehr wohl bewusst, dass so ein Drug-Checking nur eins von vielen Punkten sein kann, ne, die im Bereich der Drogenpolitik verändert werden müssten.
Ja, da können wir jetzt eigentlich nur hoffen, dass das, weil du sprachst von der Fachdiskussion, also in den fachlich damit beschäftigten Gruppen, du sprachst von der EZ-Hilfe, die gibt's noch nicht mal so lange, wie es eigentlich das Thema des Safer Use in der Sozialarbeit gibt und in den betreuenden Stellen, wo gesagt wird, dass das Wichtigste, was wir machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass nie irgendwelche Menschen sterben oder erkranken an dem Zeug. Und ja, ich bin gespannt auf die Fachdiskussion, was die sächsische Politik mit Fachdiskussion meint, wenn sie das dort reintragen möchte. Und ja, danke dir erst einmal für das Interview. Danke auch für das Aufmerksam machen auf so ein verdienstvolles Thema und wünsche einen guten Abend.